Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, live aus dem Forum der Körperstiftung in Hamburg, gleich vis-à-vis des Hafens in der Speicherstadt. Schön, dass Sie heute Abend dabei sind. Anstatt sich in den Ruhestand zu verabschieden, starten Sie noch einmal richtig durch. Arbeiten weiter. Männer und Frauen in Deutschland, die bereits in Rente sind, entweder weiterarbeiten oder wieder arbeiten gehen. Die sogenannten Silver Workers. Sie sind heute Abend unser Thema in der Diskussion hier im Deutschlandfunk. Meine Damen und Herren, in 11 Tagen ist Bundestagswahl und wenn man sich die Spitzenkandidaten der Parteien einmal anschaut, dann fällt auf, die meisten von ihnen sind in einem Alter, in dem andere Menschen sich bereits aus dem aktiven Arbeitsleben verabschiedet haben. Jetzt sind Angela Merkel und Jürgen Trittin mit 59 Jahren noch die etwas Jüngeren, aber blicken wir mal auf Per Steinbrück von der SPD, 66 Jahre alt, Rainer Brüderle von der FDP, 68 Jahre alt, Gregor Gysi von den Linken ist 65 Jahre alt und auch der Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Er wird nächste Woche 71 Jahre alt. Ob Sie in die Kategorie der Silver Worker fallen, das wollen wir heute diskutieren. Und dazu möchte ich Ihnen als erstes unsere Gäste, meine Gäste hier auf dem Podium vorstellen und begrüße ganz herzlich die Wirtschaftspsychologin Dr. Lena Pundt, die sich mit ihrer Dissertation genau mit dieser Gruppe der Silver Workers, sich dieser Gruppe gewidmet hat. Sie wurde für diese Forschungsarbeit im vergangenen Jahr für den Deutschen Studienpreis der Körperstiftung nominiert. Frau Pundt, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Guten Abend, freue mich hier zu sein, danke.
Werner Eichhorst ist bei uns, er ist stellvertretender Direktor Arbeitspolitik am Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit in Bonn, wo er seit 2005 arbeitet. Vorher gab es Stationen bei der Bertelsmann Stiftung und am Institut für Arbeitsmarktforschung und Berufsforschung in Nürnberg. Aus dem Rheinland ist er jetzt zu uns nach Hamburg gekommen. Herr Eichhorst, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Ja, guten Abend.
Professor Herbert Hensler ist auch bei uns, 32 Jahre lang Spitzenmanager, lange Jahre auch Deutschlandchef der Unternehmensberatung McKinsey. Die Liste Ihres Engagements ist lang, Herr Professor, deshalb nur wenige Wegmarken. Honorarprofessor an der Uni in München und Senior Advisor bei der Investmentbank Moelis & Company seit vergangenem Jahr, glaube ich. Und Buchautor. Herbert Hensler hat unter anderem den Generationenpakt geschrieben, gemeinsam mit Lothar Späth. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Und zu guter Letzt Andreas Schwab, Geschäftsführer und Inhaber von Erfahrung Deutschland, einem Unternehmen, das die Erfahrung und das Wissen von Fachkräften, auch von Führungskräften, die bereits in Rente sind, an Firmen vermittelt. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Schwab. Frau Dr. Pundt, ich habe es in der Anfangsmoderation angesprochen. Steinbrück, Brüderle, Gysi, Schäuble. Männer über 65. Sind das die typischen Silver Workers heutzutage?
Man könnte es meinen. Sie haben das gesetzliche Ruhestandsalter erreicht oder sogar überschritten. Sie sind aktiv, sie sind beruflich aktiv. Sie können auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz zurückgreifen, den sie im Laufe ihrer Karriere aufgebaut haben, den sie jetzt auch nutzen können. Allerdings sind sie nicht im Ruhestand, soweit ich weiß, nicht pensioniert. Noch dazu zeichnet Silver Worker aus, dass sie wahrgenommen geringere Verantwortung jetzt haben als im früheren Berufsleben, also weniger Verantwortung wahrnehmen in ihrer Tätigkeit und außerdem viel, viel mehr Freiheitsgrade sehen in ihren Tätigkeiten als vor dem Eintritt in den Ruhestand. Und wenn wir das jetzt auf die Kandidaten beziehen, dann muss ich sagen, passt das nicht genau. Dann würde ich Ihnen aus dem Feld der Politik dann doch lieber Helmut Schmidt vorschlagen, der nicht mehr, also der pensioniert ist, dennoch noch gefragter Gast ist in verschiedenen, bei verschiedenen Veranstaltungen, beliebter Redner, Diskussionspartner, gleichzeitig aber natürlich nicht mehr die Verantwortung hat, ein Land zu regieren und auch die Freiheit hat zu sagen, in einer rauchfreien Umgebung möchte ich mich nicht äußern. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass Herr Steinbrück da wahrscheinlich größere Schwierigkeiten hätte.
Jetzt haben Sie in Ihrer Forschungsarbeit, ich weiß nicht, haben Sie mit Helmut Schmidt gesprochen? Wahrscheinlich
eher nein, nicht, ne? Aber mit einem anderen Kandidaten aus der Politik.
Ja, und insgesamt, es war eine ganze Menge, mit denen Sie jetzt auch aktiv, also vis-à-vis Interviews geführt haben. Beschreiben Sie mal, was war so die Motivation der Leute, mit denen Sie da zu tun hatten? Was hat die bewogen, nachdem Sie schon im Rentenalter sind, in Rente gegangen sind, wieder in die Berufswelt, in das Berufsleben einzusteigen?
Also fast alle äußern den Wunsch, aktiv zu sein. Also nicht in die Inaktivität zu verfallen, in diesen Ruhestand. Das Wort an sich birgt ja schon eine gewisse Lähmung für jemanden, der gerne aktiv ist. Sie haben gesagt, ich möchte aktiv bleiben, ich möchte auch den Kontakt zu anderen weiter behalten und aufrechterhalten. Das ist mir wichtig. Ich brauche oder ich wünsche mir Anerkennung für mein Tun, für das, was ich mir aufgebaut habe im Laufe meines beruflichen Lebens. Und ich möchte aber auch mein Wissen weitergeben an die jüngere Generation. Das ist ein ganz entscheidender Motivationsfaktor, dass sie sagen, ich möchte das, was ich weiß, das, was ich kann, was ich gelernt habe, gerne weitergeben, damit das auch für die folgenden Generationen nutzbar geblieben ist oder bleibt.
Sie haben in Ihrer Arbeit davon gesprochen, dass es ein erlesener Kreis ist, mit dem Sie sich da auseinandergesetzt haben. Ich glaube, mehr als die Hälfte waren Akademiker, ist das richtig?
Ja, genau. 60% verfügen über einen hohen Bildungsabschluss. Das ist natürlich nicht repräsentativ für die gesamte Bevölkerung. Allerdings zeigt es auch, dass Personen, die das Ruhestandsalter erreichen, nicht alle gleich behandelt werden können. Also dieses One Size Fits All, das passt einfach nicht, wenn die Personen in den Ruhestand gehen. Es kommt darauf an, wie das Berufsleben gestaltet wurde. Also wenn hart körperlich gearbeitet wurde, das Beispiel, was immer gern verwendet wird, ist der Dachdecker. Der kann natürlich mit 65, 67, wie auch immer wir darüber diskutieren wollen, nicht mehr seinen alten Job weitermachen. Aber jemand, der viele Jahre in der Ausbildung verbracht hat, studiert hat, vielleicht dann noch an der Universität verblieben ist, dann eine Tätigkeit ausgeübt hat, die überwiegend geistiger Natur ist, also eher in Richtung Manager, also ich vergleiche mal gerne den Geschäftsführer dann damit, der ist vielleicht beim Erreichen des Ruhestandsalters gerade in seiner absoluten Bestform. Ja? Also der kann genau, der weiß genau, wie der Hase läuft, wenn ich das mal so formulieren darf. Und warum sollte der aufhören? Der hat gar kein Interesse daran. Und deswegen habe ich gesagt, erlesener Personenkreis, weil natürlich das nicht für jeden Menschen in Deutschland in der Altersgruppe gilt.
Herr Professor Hensler, ich darf das so sagen, Sie sind ein solcher Silver Worker, feiern im November ihren 72. Geburtstag und haben letztes Jahr bei einer kleinen oder bei einer Investmentbank Moelis & Company angeheuert. Ich habe jetzt ein Interview gelesen, da haben Sie gesagt, Sie wollten eigentlich im Sommer, so las ich das Ihre Formulierung, den Absprung schaffen oder hatten den Absprung geplant. Wieso hat das nicht geklappt?
Es wurde langweilig. Und um der Langeweile zu entgehen, habe ich eine neue Herausforderung angenommen. Für mich gibt es ein Beispiel, was ich an der Stelle einfach mal sagen möchte. Ein Vertriebsingenieur eines großen Elektrounternehmens, und das steht für viele andere, hatte bei einem Münchner Unternehmen sich darauf gefreut, kurz hinter den 60 aufzuhören. Das hat er dann auch gemacht. Die Leute haben zur Verabschiedung ihm eine schöne Feier gemacht und dann haben sie gesagt, er soll doch bitte möglichst oft wieder kommen, denn man hat ja so gut zusammengearbeitet. Dann ist er immer wieder gekommen, jede Woche zweimal, merkte dann, dass die Kollegen, am Anfang haben sie sich noch gefreut, dann haben sie gesagt, er soll doch zum anderen Kollegen gehen und so weiter. Irgendwann haben sie ihm dann gesagt, doch gleich in die Kantine gehen, da könnte man ja einen Kaffee trinken. Und nach 3 Monaten hat er aufgehört damit und ist zu Hause geblieben, hat seine Frau genervt, hat nach dem Frühstück im Trainingsanzug die Zeitung gelesen und gefragt, was gibt's denn zum Mittagessen? Und irgendwann hat er gemerkt, dass er nicht mehr gebraucht wurde. Ein hochbegabter Ingenieur, ich kann es nicht anders sagen. Er hat dann verschiedene Sachen sich überlegt, hatte aber nicht die Dynamik, um so etwas anzufangen und ist nach wenigen Jahren verstorben. Und das war für mich grausam. Und so kann ich Ihnen viele Beispiele sagen. Ich glaube, da kommt ein Umdenken rein und ich bin vielleicht ein Prototyp dafür, dass man sagt, da gibt es ja noch so viele Dinge, die man machen kann. Ich mache ja nicht nur Möhlis, ich mache ja viele andere Sachen nebenher und mir würde etwas fehlen.
Mhm. Jetzt hat Frau Pundt in ihrer Arbeit herausgefunden, dass die Silver Worker, die jetzt weiter arbeiten, nachdem sie eigentlich schon in Rente sein können, beruflich alle Ziele erreicht haben. Wenn man sich ihre Vita anschaut, dann kann man auch das annehmen, dass das der Fall ist. Jetzt ist es denn jetzt auch so, dass Sie einen sehr viel größeren Freiheitsgrad haben, als Sie das vielleicht früher in Ihrem in Ihrem Arbeitsleben hatten oder was ist jetzt konkret Ihre Motivation?
Zum einen, ja, ich habe einen wesentlich größeren Freiheitsgrad. Ich bin, wenn Sie so wollen, meine Ich-AG. Ich kann meine Zeit vielfältig einsetzen, partiell mal stundenweise mit jungen Studenten. Ich unterrichte ja nach wie vor an der Uni. Dann darf ich auch unentgeltlich den Rat meinem bayerischen Ministerpräsidenten angedeihen lassen.
Mal gucken, wie das klappt jetzt am Sonntag.
Tageweise und stundenweise. Dann eben zwei Sachen, die ich noch mache. Dann habe ich eine Reihe von Beiratsmandaten. Also es wird nicht langweilig.
Ja. Andreas Schwab, Sie haben einen Pool von 7.500 Leuten, glaube ich, in Ihrem Unternehmen Erfahrung Deutschland. Die sind bereits 55 plus, einige davon in Rente. Die wollen sich aber trotzdem noch als Senior-Spezialisten einbringen. Wenn Sie kurz sagen können, wie alt sind tatsächlich die Leute, die diese 7.500, ich nehme an, auch mehrheitlich Männer, ne?
Da bei ja, Ihnen in der also die Masse, kann man sagen, ist zwischen Anfang 50, Mitte 50. Den ältesten Teilnehmer, den wir haben, ist Anfang 70, im Alter vom Herrn Hensler, den wir auch in einem Projekt haben. Leider sehr wenige Frauen. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass, sage ich jetzt mal, diese Generation, dass in der Generation wenig es weibliche Führungskräfte gab. Ja. Und die Masse bewegt sich so in dem Alter Ende 50 bis Mitte, Ende 60.
Sind das ähnliche Motivationsgründe, wie wir gerade gehört haben, die die Leute dazu bringen?
Absolut. So wie es eigentlich Frau Dr. Pund im Vorfeld und Herr Hensler schon bereits angesprochen haben, glaube ich, wir Menschen sind einfach auf Leistung programmiert, sind dazu gemacht, immer etwas zu machen oder zu schaffen. Und ich glaube, wenn dann nach 30, 35, 40 Jahren das Berufsleben endet, träumen viele davon, vielleicht ihr Haus zu renovieren, eine Weltreise zu machen, vermehrt oder verstärkt Golf zu spielen, sich den Enkelkindern zu widmen etc. Aber irgendwann merkt man, glaube ich, in dem Alter, okay, der Tag hat mal mindestens 10 Stunden, die dann irgendwie auch gefüllt werden möchten. Und alle suchen dann auch nach einer sinnvollen Aufgabe.
Neben der sinnvollen Aufgabe, die Sie angesprochen haben, jetzt gerade in Zeiten des Wahlkampfes, wird es medial noch, glaube ich, eher wahrgenommen. Wir reden hier von einer Gruppe von Leuten, die das Arbeiten als Luxus ansehen, die arbeiten können, die nicht unbedingt arbeiten müssen, weil sie auf das Geld angewiesen sind. Wie ist das bei Ihnen im Unternehmen? Wie sieht es da aus?
Ich glaube, wir unterhalten uns ja auch verstärkt mit unseren Senior-Experten, erleben die auch in den Präsentationsphasen bei unseren Kunden. Ich glaube, die Lager sind da zweigeteilt. Da ist der eine Teil, der das wirklich aus Spaß an der Freude macht, mit Sicherheit, wo aber auch ein kleiner finanzieller Anreiz im Background ist. Und das andere Lager, behaupte ich, die brauchen auch das Geld, um ihren bisherigen Lebensstandard zu erhalten, der durch die gesetzliche Rente oder betriebliche Rente oder Altersvorsorge nicht abgedeckt ist.
Werner Eichhorst, Sie arbeiten als Wissenschaftler, Sie forschen am Institut über die Entwicklung, die Zukunft der Arbeit. Wir wissen, der demografische Wandel, der ist in vollem Gang. Es gibt bereits, und da zitiere ich allerdings jetzt Zahlen aus 2007 aus dem Mikrozensus, damals haben bereits 500.000 Menschen zwischen 65 und 75, die sind einer Beschäftigung nachgegangen. Herr Eichhorst, ist das ein Trend, der uns weiterhin begleiten wird? Immer mehr Ältere werden immer länger arbeiten.
Also ich denke, das ist eine Revolution, die wir derzeit sehen. Also wir kommen jetzt weg von dem langwierigen Erbe, sage ich mal, der Frühverrentungspolitik der 1980er, 1990er Jahre, als wir sozusagen mit allen möglichen sozialpolitischen Maßnahmen versucht haben, das erwerbstätige Niveau möglichst niedrig zu halten in der Gruppe der 55 bis 64-Jährigen, jetzt hin zu einer Situation, wo das Erwerbsleben insgesamt deutlich länger wird und auch dieses Stichtag, sage ich mal, 65. Geburtstag, das wird unterlaufen, wird ausgehöhlt, das wird auch von den Arbeitgebern und von den Arbeitnehmern gleichermaßen zunehmend in Frage gestellt. Derzeit ist es etwa so, dass etwa 5% der Personen im Alter von 65 bis 74 erwerbstätig sind. Das ist eine Verdoppelung gegenüber der Situation vor 10 Jahren. Also da sehen Sie, da tut sich etwas auf noch relativ niedrigem Niveau, aber ich gehe mal davon aus, dass wir gerade in der Gruppe der 65- bis 70-Jährigen hier noch eine massive Ausweitung sehen werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Wir gehen ja auch in eine Situation rein, wo der Fachkräftemangel nochmal deutlich zunehmen wird. Bis etwa Mitte der 2020er Jahre werden etwa 6 Millionen Erwerbstätige weniger in Deutschland sein. Und da ist die Verlängerung des Erwerbslebens eine ganz wichtige Größe, eine ganz wichtige Stellgröße, wo wir da auch entsprechend reagieren können.
Auf den Fachkräftemangel werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Frau Pundt, die Leute, mit denen Sie gesprochen haben, kann man eigentlich die einen bestimmten Branchen zuordnen, sodass man sagen kann, weiß ich jetzt nicht, in der IT zum Beispiel, da werden besonders Leute mit dieser Erfahrung gebraucht. Da ist Wissen in Rente gegangen. Kann man das so sagen?
Also in unseren Befragungen haben wir Personen ganz unterschiedlicher Branchen vereint gehabt, also von bis, also wirklich von, wir haben mal gesagt, wirklich von einfachen Tätigkeiten wie eine Reinigungskraft in einem großen Hotel bis hin zu einem Geschäftsführer, der auch weiter tätig geblieben ist. Branchenmäßig ist das nicht festzumachen aus unserer Studie. Ich denke, das ist branchenübergreifend, dass dort Fachkräfte gesucht werden oder wieder gebraucht werden können. Ich glaube, Sie haben die IT eben schon angesprochen, das ist das, was ich vermehrt beobachte oder das, was in unserer Studie auch durchaus vorkam, weil da natürlich die Systeme auch naturgemäß sich weiterentwickeln. Und es gibt moderne Systeme und alte Systeme und die müssen dann aufeinander eingestimmt werden. Und da braucht man ganz oft noch die Erfahrungsträger der alten Systeme, um die neuen eben laufen zu können. Also das ist, denke ich, auf jeden Fall eine Branche. Sonst allgemein Beratung ist zentral. Also und dann eben je nach Fachbereich.
Herr Eichholz, Sie wollten noch was dazu.
Ja, ich denke, das kann man bestätigen. Also wir haben ja sozusagen ein bisschen eine Dualisierung, also eine polarisierte Struktur. Auf der einen Seite etwa die Hälfte dieser Erwerbstätigen über 65 ist tatsächlich hochqualifiziert, geht vor allem beratenden, wissenschaftlichen, auch publizistischen Tätigkeiten nach, also wie Herr Hensler beispielsweise. Und auf der anderen Seite haben wir etwa 45% dieser Erwerbstätigen, die überwiegend halt im Minijobs oder in Teilzeittätigkeiten tätig sind und dann vor allem halt Büroaushilfen und Gebäudereinigung. Und ich denke, da kommt auch das Motiv rein, Aufstockung, sage ich mal, eigener Rentenansprüche, was ja Herr Schwab angesprochen hatte. Das ist möglicherweise ein Thema, was zunehmend mehr dann nochmal eine Rolle spielen wird und wo vielleicht auch vor allem teilweise auch Frauen reingehen werden, die beispielsweise jetzt auch von den veränderten Unterhaltsregelungen betroffen sind, wo dann eben auch im Verlauf des Erwerbslebens teilweise nicht genug Rentenansprüche erworben werden.
Herr Schwab, die Menschen in Ihrem, die Sie weitervermitteln, die, mit denen Sie zusammenarbeiten, vermitteln Sie die tatsächlich als erstes als Senior-Spezialisten in, als Berater dann für andere Unternehmen oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, so in die Richtung, also das läuft vom Prozess wie folgt ab. Ein Unternehmen hat eine Problemstellung, eine Herausforderung, Beispiel eine Prozessoptimierung oder eine Prozessoptimierung eines logistischen Prozesses. In der Just-in-Sequence-Lieferung zum Beispiel in einem Automobilzuliefererwerk, dann fragen die uns an. Wir suchen, definieren nochmal mit dem Kunden das Anforderungsprofil, justieren nach und liefern dann dem anfragenden Unternehmen Kandidatenexposés und stellen dann im Rahmen eines Auswahlprozesses dem Kunden verschiedene Senior-Experten vor und einen wählt er dann aus.
Also eine ganz klassische Personalberatung sozusagen.
Personalberatung im Bereich Interim Management.
Mhm. Genau. Herr Professor Hensler, das ist ja eigentlich, wenn man das so hört, eine klassische Win-Win-Situation, wenn man sich das vorstellt. Die Rentner freuen sich, dass sie weiter arbeiten können. Die Unternehmen sind froh, dass sie Leute haben, die wissen, wovon sie sprechen und was sie machen. Und dann könnte man ja auch sagen, der Staat profitiert davon, weil dadurch die Sozialsysteme entlastet werden, oder?
Das ist absolut richtig. Das haben wir auch nachgerechnet. Angesichts der Tatsache, dass wir immer weniger Kinder haben, das darf man ja nicht unterschätzen, dass wir also unsere Bevölkerungspyramide auf den Kopf gestellt haben, gleichzeitig jedes Jahr 2,5 Monate länger leben, eine Alterskohorte, geht das gar nicht anders. Wir werden auch aus rein wirtschaftlichen Gründen niemals die Sozialsysteme so halten können, wie sie heute sind, ohne dass zusätzlich gearbeitet wird über das reine Aufhören der abhängigen Arbeit hinaus.
Herr Eichhorst, ist es denn, könnte man jetzt auch sagen, dass das vielleicht die Rentner auch vielleicht günstige Arbeitskräfte sind für die Unternehmen?
Vielleicht schon dahingehend, dass sie sozusagen nicht unmittelbar sozusagen Vollzeit abhängig sind sozusagen von dem Einkommen, was dort erzielt werden muss, wenn man jetzt sozusagen beratend tätig ist oder in der Teilzeittätigkeit. Da ist man vielleicht auch bereit, ein bisschen kulanter zu sein und man ist vielleicht auch nicht mehr so stark in die, sagen wir, Tarifstrukturen und Entgeltstrukturen eingebunden, die sozusagen im Haupterwerbsleben natürlich prägend sind. Andererseits kann man auch argumentieren, jemand, der nicht unbedingt darauf angewiesen ist, im Alter zu arbeiten, der wird sich jetzt vielleicht auch nicht sozusagen unter Wert verkaufen wollen, und weil das einfach gar nicht nötig hat. Also ich denke, das müsste man sich genauer anschauen. Da habe ich jetzt auch wenig Zahlen, weil auch die Gruppe, über die wir uns hier unterhalten, eine relativ kleine Gruppe nach wie vor ist.
Herr Professor Hensler, Sie haben in Ihrem Buch, was Sie gemeinsam mit Lothar Späth geschrieben haben, unter anderem gesagt, dass gerade das Potenzial der Älteren, wenn man das nicht wahrnehmen wird, das ist eine Verschwendung an Arbeitskraft. Jetzt gibt es allerdings auch Schicksale, und das kann ich, glaube ich, hier mal kurz erzählen. Im Vorfeld für diese Sendung bekam ich also eine Mail von jemandem, der auch in den 50ern ist, der über 100 Bewerbungen verschickt hat, der 20 Jahre Arbeitserfahrung vorzuweisen hat, auch international im Vertrieb, und jetzt Schwierigkeiten hat, einen Job zu finden. Häufig mit dem Hinweis, er sei zu alt. Manchmal hört er auch, er sei nicht vermittelbar. Könnten Sie mir erklären, wie oder was glauben Sie, wie passt das zusammen?
Also zunächst aus den Beobachtungen, die ich gemacht habe und die Analysen, die wir unserem Buch zugrunde gelegt haben, ist es in der Tat ein Umschwenken, dass man früher eben, ja, wir haben ja Frühverrentungen gemacht bei den Offizieren der Bundeswehr schon mit 48, nicht? Das muss man sich vorstellen. Wir haben die Leute heimgeschickt und dann wussten sie nichts mit der Zeit anzufangen. Das ändert sich, wie ich gerade gesagt habe. Und insofern glaube ich auch, sind sowohl Unternehmen als auch die Mitarbeiter gut beraten zu sagen, der Tag kommt, wo du 60 wirst. Und möglicherweise solltest du schon mit 55 dran denken, dass du etwas ganz anderes machen willst. Möglicherweise zwei Jobs nebeneinander, dann eben nur als Teilzeit, möglicherweise stärker Ehrenamt und vieles, vieles andere mehr. Da gibt es ja tolle Möglichkeiten, wenn man sich damit rechtzeitig auseinandersetzt. Ich glaube, das muss man der Gesellschaft überbringen. Ich bin dankbar, dass Sie so eine Sendung haben wie heute Abend. Ich hoffe, dass möglichst viele Menschen hören.
Das hoffe ich auch. Herr Schwab.
Ich glaube aber auch, bei den Unternehmen hat da ein leichtes Umdenken stattgefunden. Ich bin jetzt seit über 15 Jahren im HR-Umfeld unterwegs und im Recruiting. Wenn ich vor knapp 8 bis 10 Jahren noch einen meiner Auftraggeber oder Mandanten eine Bewerbungsunterlage auf den Tisch gelegt hat, ein Kandidatenexposé, wo der Bewerber Mitte 50 war, wurden die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, um Gottes Willen, obwohl der Mandant oder der Kunde selbst schon weit über 60 war, ja, muss man auch mal dazu sagen, ja. Und mir dann gesagt hat, Herr Schwab, der ist mir zu alt, ja. Nur so ein Beispiel, vor über 8 Jahren habe ich einen solchen Menschen als Produktionschef zu einem Mittelständler gebracht. Der Mann ist jetzt heute Mitte 60, seit 8 Jahren dort und macht einen super Job und wird die nächsten 3-4 Jahre mit Sicherheit noch dort bleiben. Das ist das eine. Dann das andere merken wir am Markt im Rahmen des, sage ich jetzt mal, Fach- und Führungskräftemangels, dass mittlerweile auch beim Briefinggespräch, bei der Definition des Anforderungsprofils beim Kunden, der Kunde durchaus gewillt ist und auch manchmal sehr deutlich sagt, wir würden auch jemand Mitte 50 nehmen. Ja? Also der Herr, der Sie dort per Mail angeschrieben hat, kann sich gerne an mich wenden. Vielleicht haben wir irgendwo was in unserem Kundenkreis.
Wunderbar. Lena Pund.
Ich würde gerne nochmal auf eine Sache zurückkommen, Herr Hensler, die Sie gerade erwähnt haben. Und zwar ist es tatsächlich so, dass die Ruhestandsplanung nicht unwesentlich ist. Also es ist tatsächlich so, dass man schon gegen Ende seines Berufslebens, also in Richtung Ruhestand, sich überlegen sollte, möchte ich noch weiterarbeiten? Wenn ja, was? Eventuell, falls man beim gleichen Arbeitgeber bleiben möchte, da schon mal die Kontakte auffrischt, mit dem Vorgesetzten spricht oder sich auch anderweitig umschaut, was es für Möglichkeiten gibt. Also es ist tatsächlich so, dass jedes Jahr, was im Ruhestand inaktiv verbracht wird, nachher es schwieriger macht, wieder einzusteigen. Das ist tatsächlich so. Insofern ist das, was Sie berichten, aus der eigenen Erfahrung tatsächlich auch überwiegend ist zu sehen.
Ich darf eine Erfahrung noch hinzufügen, die hat Axel Börsch-Suppan gemacht vom Max-Planck-Institut. Ganz anders. Der hat zwei Kohorten genommen. Die einen sind noch aktiv zwischen 65 und 75 und die anderen spielen Golf und machen Kreuzfahrten. Und er hat nur gesagt, sie sollen sich Zahlenkolonnen merken und Namen merken und Ereignisse merken. Der Unterschied frappierend. Die noch tätig waren, wussten es mit einer Deutlichkeit von fast 50% besser als die anderen. Also sie bleiben dann auch geistig rege. Nicht zu unterschätzen.
Meine Damen und Herren, Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung zur Diskussion, heute live aus dem Körperforum in Hamburg. Wir sprechen über das Thema Arbeiten im Rentenalter und haben zum Thema die sogenannten Silver Workers. Herr Eichhorst, wenn Sie Sie haben das Thema eben schon einmal angesprochen. Wir haben gerade gehört, die Unternehmen öffnen sich zwischenzeitlich für ältere Mitarbeiter. Könnten denn dann Silver Worker auch die Antwort auf den so oft bemängelten Fachkräftemangel sein?
Zum Teil auf jeden Fall. Wir haben im Zusammenhang mit einem Gutachten für die Bosch-Stiftung vor einiger Zeit mal versucht, das so ein bisschen zu quantifizieren. Welche Ressourcen haben wir in Deutschland? Und da fallen einem zumindest drei ein, wenn wir sozusagen über Köpfe sprechen. Das ist einmal die Frage Frauenerwerbstätigkeit und auch längere Arbeitszeiten von Frauen, von Teilzeit in Richtung Vollzeit zu gehen. Dann haben wir das Thema Zuwanderung, also gerade nach unseren Anforderungen, die wir im Arbeitsmarkt eben haben, das möglichst stark zu steuern. Das ist das zweite. Und das dritte Thema ist dann tatsächlich Verlängerung des Erwerbslebens von dem jetzigen typischen Renteneintrittsalter von 63 Jahren eben Richtung 67 oder später. Und diese drei Faktoren zusammengenommen, mit denen können wir dann auch letztlich großen Teil der Probleme bewältigen, die wir in den nächsten 10, 20 Jahren erreichen werden.
Jetzt gibt es aber auch durchaus Kritik gerade also gerade wenn ältere ehemalige Mitarbeiter wieder zurück vielleicht in das alte Unternehmen geholt werden, gerade in einer Zeit, wo sich junge Mitarbeiter von einer prekären Beschäftigung zur nächsten hangeln, von einem befristeten Vertrag zum nächsten, gibt es ja nicht zwischenzeitlich so eine Konkurrenz zwischen Jung und Alt, auch innerhalb der Unternehmen?
Also ja und nein. Also was wir schon mal sehen können, insgesamt ist der Arbeitsmarkt sozusagen groß genug, um sozusagen sowohl den Jungen als auch den etwas älteren Arbeitskräften ganz gute Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten. Die interessante Herausforderung jetzt für die nächsten Jahre wird sein, wie die Unternehmen damit umgehen, wie sie auch sozusagen Laufbahn planen, Karrieren planen. Die werden vielleicht, weil das Erwerbsleben eben länger wird, möglicherweise nicht mehr so steil verlaufen können. Da wird es vielleicht auch darauf ankommen, gerade auch Fachkräfte sozusagen interessante Aufgaben zu geben, ohne da jetzt unbedingt auf einen hierarchischen Aufstieg abzuzielen. Und insgesamt wird es darauf ankommen, die betrieblichen Abläufe halt flexibler zu gestalten, sodass eben die Älteren und die Jüngeren dann auch letztlich produktiv und möglichst auch konfliktarm zusammenarbeiten können. Altersgemischte Teams ist auch so ein Stichwort, was in dem Zusammenhang genannt wird, wo eben auch dann die Erfahrungen der Älteren an die Jüngeren weitergegeben werden können. Ich denke, das ist alles möglich. Also es ist nicht so, dass eine Planstelle jetzt, weil ein Älterer länger im Arbeitsmarkt drin ist, quasi belegt wird und dann der Jüngere nicht mehr reinkäme. Also so statisch, so einfach ist dann die Arbeitswelt dann doch nicht strukturiert.
Frau Pund, Sie sind jetzt, nachdem Sie promoviert haben, auch bei einem, wir brauchen den Namen nicht zu nennen, bei einem Hamburger Unternehmen als Diversity Managerin. Sie haben ja auch genau mit diesem Thema zu tun. Wie sehen Sie das?
Genau, ich sehe es genauso wie Herr Eichhorst. Also es ist auf keinen Fall so, dass die Älteren oder die Rentner, die wieder die wieder ins Unternehmen kommen, den Jüngeren die Arbeitsplätze wegnehmen. Das ist ja ein beliebtes Argument. Aus meiner Sicht ist es so, dass dass die Jobs so spezifisch sind für die Silver Workers, also dass sie da ihre Erfahrungswissen weitergeben, den ein Jüngerer oder sagen wir gar nicht, gehen wir weg vom Alter als Kriterium, sondern jemand anders. Also sie sind so individuell und so unterschiedlich und so vielfältig, dass das gar nicht so einfach zu ersetzen ist. Das heißt, wenn ein Silver Worker ins Unternehmen geht oder zurück ins Unternehmen geht und dort seinen Job richtig gut macht, dann schafft er im besten Falle noch 5 weitere Arbeitsplätze für jüngere Leute. Also wenn wir es mal so überspitzt darstellen wollen. Es geht ja auch darum, dass Deutschland wettbewerbsfähig bleiben soll. Das ist ja auch ein Argument, was immer gerne in der Diskussion verwendet wird. Also auch wenn Sie, Herr Eichhorst, vom Fachkräftemangel sprechen, dann geht es ja auch darum, wir holen diese Silver Worker ja zurück, wenn man das so formulieren möchte, Weil wir sie brauchen. Und warum brauchen wir sie? Damit die Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben. Und wenn sie das tun, dann haben wir auch die Sicherung von Arbeitsplätzen in der Zukunft. Und dann haben wir auch die Sicherung von verschiedenen oder vielen Arbeitsplätzen für auch jüngere Arbeitnehmer. Ich finde, dass man das von der Seite mal beleuchten sollte.
Haben das denn auch alle Unternehmen verstanden? Also auch die ganz großen Unternehmen? Oder ist das, könnte man sagen, das ist eher so ein Mittelstandsphänomen? Kann man das einordnen?
Ich sage mal so, bei den Großen ist es mittlerweile angekommen bei den DAX-Unternehmen im Rahmen von, sage ich jetzt mal, strategischem Personalmanagement. Da ist Demografie, demografischer Wandel ein absolutes Thema. Ja, sieht man ja an der Otto Group etc. und anderen und dann großen Unternehmen wie Bosch. Auch die Telekom hat es erkannt. Im Mittelstand wird dieses Thema noch, sage ich jetzt mal, vorsichtig ausgedrückt, etwas stiefmütterlich noch betrachtet. Die merken zwar schon, dass es da von unten drückt, aber so richtig, sage ich jetzt mal, dran sind die da noch nicht. Ja.
Frau Pund, Sie sind da mit der Antwort nicht ganz so zufrieden.
Ich war am Überlegen, ich habe ja sicherlich nicht den umfassenden Marktüberblick wie Sie, Herr Schwab, aber ich habe dennoch einige Unternehmen aus dem Mittelstand so vor Augen oder mit denen ich in Kontakt war, die, also zum Beispiel Familienunternehmen, muss man ja auch mal sehen, die schon seit Generationen das Thema einfach ganz natürlich bespielen. Also die brauchen da gar kein Diversity Management für oder eine demografieorientierte Personalpolitik, sondern die haben aufgrund ihrer eigenen Tradition in der Unternehmensführung da einen ganz natürlichen Umgang mit, dass einfach auch nach dem eigentlichen Erreichen des Ruhestandsalters weiter gearbeitet wird oder beratend zur Verfügung gestanden wird. Und ich glaube auch, dass manche mittelständische Unternehmen doch ein bisschen früher als manch Großkonzern an die Grenzen der Personalpolitik stoßen, der eigenen, und dann vielleicht auch kreative Wege gehen müssen und eventuell bei manchen Themen auch offener sind, einfach nochmal jemanden wieder zurückzuholen. Das ist nur so ein Eindruck.
Sie sind vielleicht, die Mittelständler sind schneller in der Umsetzung wie der Konzern.
Da bin so ich bei Ihnen. Könnte man sagen, ja, das ist das, was ich meine.
Ja, wobei man vielleicht auch sagen kann, also die Mittelständler reden vielleicht nicht so viel darüber, machen nicht so die großen Konzepte, die machen das. Aber vor allem dann, wenn sie sozusagen entweder aufgrund ihrer Familientradition da sehr stark sind oder weil sie vielleicht irgendwo in der Provinz angesiedelt sind, wo sie einfach Probleme haben, Fachkräfte zu bekommen. Das ist ja nochmal ein ganz wichtiger Antriebsfaktor, sowohl für familienfreundliche Personalpolitik als eben auch für Personalpolitik, die sich gezielt auch mit Älteren beschäftigt.
Bitte schön, Frau Pund. Es geht ja auch darum, Potenziale zu heben, wo sie bislang vielleicht noch nicht danach geschaut wurde. Und Herr Eichhoff, Sie hatten vorhin diese drei Bevölkerungsgruppen genannt, die ja dem Fachkräftemangel in der Begegnung helfen können. Und ich finde, dass da auch die Kombination, also zum Beispiel, Sie hatten auch Frauen genannt und auch die Älteren, wenn wir das kombinieren, dann sind wir bei den älteren Frauen. Und da haben wir in unserer Gesellschaft oder auch in der Kohorte der jetzigen Ruheständler, glaube ich, ein ganz großes ungenutztes Potenzial, da viele Frauen Lücken in der Erwerbsbiografie haben, aufgrund längerer Kinderbetreuung, dass sie da eben aus dem Beruf raus sind. Und da rede ich jetzt gar nicht von Silver Workers, also nicht nach 65, sondern schon viel, viel früher. Und wenn wir jetzt eine Frau nehmen, gut ausgebildet, war aber vielleicht 10 Jahre zu Hause, hat sich den gesellschaftlichen Erwartungen gefügt und die Kinder betreut und ist dann wieder auf dem Arbeitsmarkt, die haben es richtig schwer zurzeit. Und ich glaube, da können die Unternehmen durchaus ein bisschen mehr Kreativität an den Tag legen, um da auch wirklich noch ganz, ganz motivierte Mitarbeiterinnen zu bekommen, wenn sie denn aus den bestehenden Gefügen ausbrechen mögen und einfach den Blick ein bisschen weiter öffnen und vielleicht auch nochmal in Qualifizierung investieren.
Danke, Frau Pund. Herr Professor Hensler, Sie haben als Unternehmensberater, ich glaube, mit großen DAX-Unternehmen zu Genüge zu tun gehabt, als auch wahrscheinlich mit Mittelständlern. Was ist Ihre Erfahrung?
Also meine Erfahrung war, dass es auch eine Aufgabe war, den Unternehmen zu sagen, da ist eine zusätzliche Kapazität, die ihr habt. Also die Wirtschaftswissenschaftler würden sagen, Supply-Siders. Ich habe ja da ein zusätzliches Angebot an Stunden, was ich habe, was ich einsetzen kann für mein Produktangebot, für mein Serviceangebot. Und dieses Angebot an Stunden ist ja durch eine ungewöhnliche Kompetenz, durch ein Erfahrungswissen geprägt. Und drittens, ich habe dabei auch eine hohe Flexibilität. Ich habe ja selbst ein Unternehmen geführt mit zum Schluss 1500 oder 1600 Mitarbeitern. Ich habe sehr häufig auf ältere Mitarbeiterinnen hauptsächlich rekurriert, die teilweise schon weit über 60 waren, Übersetzerinnen, Lektorinnen und so weiter, sie tageweise reingeholt und so weiter. Die haben Mordspaß gehabt dabei und wir haben eine Flexibilität gehabt. Und ich hatte zusätzlich ein Angebot an Kapazität, was ich in den Markt geben konnte. Und wenn man diese Denke reinkriegt, ich glaube, dann kann man, insbesondere wenn Sie Wachstumsengpässe haben, wie schaffen Sie es? Sie schaffen es gar nicht so schnell, neue Mitarbeiter zu attrahieren. Aber die, die sie hatten und die möglicherweise zu Hause sitzen und sich freuen über so einen Einsatz, auf die können sie sich rekurrieren.
Wenn ich das zusammenfassen darf, dann ist es so, wir haben die Leute, die Mitarbeiter mit Erfahrung, die arbeiten wollen. Wir haben Unternehmen, die zwischenzeitlich immer weiter oder immer mehr verstehen, dass das tatsächlich Potenzial ist, was genutzt werden sollte, muss und kann. Wie sieht es aber mit der Politik aus? Sind denn auch die rechtlichen Regelungen so, dass das so ohne Probleme funktionieren kann? Oder gibt es nicht auch Probleme, zum Beispiel, wenn ein Rentner sich etwas dazu verdienen muss, noch keine 65 ist und deswegen an eine Grenze kommt, bei 450 Euro ist Schluss? Muss sich da nicht auch was ändern?
Bitte schön. Ja, vielleicht, also das ist genau der Punkt, auf den ich eigentlich auch da abheben wollte. Also es ist da zunächst mal so, dass nach dem normalen Renteneintrittsalter von 65 bis 67 das dann beliebig hinzuverdient werden kann. Insofern besteht da kein Problem. Wir haben eher das Problem in der Phase der 63, 64 bis eben 65, dann künftig auch 66-Jährigen, dass die sozusagen hier vorzeitig in Rente gehen mit Abschlägen, aber dann nur eingeschränkt hinzuverdienen können. Ich denke, wir müssen uns gesellschaftlich nochmal darüber klar werden, wie wir insgesamt sozusagen mit dem Renteneintritt umgehen wollen. Wollen wir das mehr sozusagen als Korridor gestalten, wo dann eben verschiedene sehr flexible Möglichkeiten erlaubt werden, sagen wir mal zwischen 60 und 70 in Rente zu gehen und verschiedene Kombinationen von Erwerbstätigkeit mit Rentenbezug dann ohne weiteres vereinbart sind. Und ich denke, das ist ein Punkt, über den die Politik sicher nochmal sich Gedanken machen muss. Vielleicht auch in Verbindung auch mit den Tarifpartnern, die da sicher auch nochmal zumindest in bestimmten Branchen ein gewichtiges Wort mitreden werden.
Herr Eichers, ich glaube, da laufen Sie bei Herrn Professor Hensler offene Türen ein. Sie haben in Ihrem Buch auch dafür oder für flexible Altersgrenzen vor allen Dingen nach oben plädiert.
Absolut. Ich würde auch diese Grenze von 450 würde ich deutlich anheben auf 600 oder 750. Die Tatsache ist ja, dass viele Menschen bereit waren, solche Jobs anzunehmen. Zwischenzeitlich wissen wir auch, sehr viele haben es gemacht als Zweitjobs. So be it, nicht? Dann machen sie es als Zweitjobs, weil sie sich etwas dazu verdienen wollen und es brauchen. Wir haben auch gesagt, man muss die Schwarzarbeit in Anführungsstrichen sehr viel positiver sehen. Ich meine, wir haben in der Republik, das ist eine andere Sache, aber wir haben schätzungsweise 2500 Raumpflegerinnen, die Lohnsteuerkarten haben. Die andere 1,5 Millionen haben keine. Nicht. Und das akzeptiert man dann auch irgendwie, dass jeder Dritte entweder Schwarzarbeit macht oder annimmt und es wird halt toleriert. Auch da wiederum für meine Begriffe ist der Gesetzgeber gefordert, einfach eine positivere Einstellung zu kriegen.
Herr Schwab, sind das auch Erfahrungen, die Sie haben?
Absolut. Ich bin da bei Herrn Hensler und bei Herrn Eichhorst. Es muss vom Gesetzgeber Entschuldigung, aufgelockert werden, dass, sage ich jetzt mal, der Experte, der im Vorruhestand ist, der darf eigentlich gar nichts dazu verdienen, ja, der aus einem Konzern kommt, aber über ein tolles, wertvolles Wissen verfügt, zu Hause sitzt, ja, und, sage ich jetzt mal, wartet, bis er endlich, sage ich jetzt mal, über diese Altersgrenze drüber ist, dass er was dazu verdienen kann. Und dann muss man sagen, ist er aber schon wieder zu lange aus dem Job draußen, ja. Weil Wissen veraltet heute so schnell, ja, wenn der 3-4 Jahre aus dem Geschehen draußen ist, sind die Dinge schon wieder weiter. Ja. Und wir würden uns da sehr freuen, weil wir haben oft diese Probleme in Projekten, wo wir einen tollen Mann oder eine tolle Frau rausgesucht haben, der aber, sag ich jetzt mal, an dieser Schwelle ist, in dieser Vorruhestandsregelung sich befindet und es dann manchmal nicht zum Tragen kommt und wir auf einen älteren Kandidaten ausweichen müssen.
Und es ist auch sicherlich ein Problem, wenn ein Unternehmen einen ehemaligen Mitarbeiter anstellen möchte, der vielleicht gerade in Rente gegangen ist, weil sie sich dann auch ein bisschen fürchten und sagen, Wir müssen dann eigentlich einen unbefristeten Vertrag anstellen. Das ist uns alles ein bisschen zu gefährlich und stattdessen gehen dann die Silverworkers eher dann in die Selbstständigkeit. Und dadurch wird ja auch ein bisschen Verantwortung auf Sie, auch unternehmerisches Risiko auf die abgegeben, nicht wahr? Könnte man das so sehen?
Ja, ist doch gut.
Ja, absolut. Also ich sehe es genauso. Sie, Herr Hensler, sagen, es ist gut. Sie sind aber auch Unternehmer. Und ich hatte ja schon angedeutet, dass wir es mit einer ganz, ganz bunten Welt zu tun haben. Also sehr vielfältige Menschen, die da in einer ähnlichen Situation sind, die man nicht unbedingt vergleichen kann. Und ich denke schon, Frau Herb, dass das unternehmerische Risiko nicht für jeden so einfach zu tragen ist. Also nicht jeder hat einen Steuerberater gleich an der Hand, den er einfach mal kurz fragen kann, sondern für manche ist das nochmal ein Schritt in eine ganz neue Welt. Und ich glaube, dass wir da wirklich neue Lösungen brauchen, Herr Eichhorst, das bin ich absolut bei Ihnen. Das muss viel flexibler werden. Also Flexibilität ist mir nochmal ganz wichtig, auch aus den Studien, aus den Gesprächen, die wir geführt haben mit den Silver Workers, ist unglaublich wichtig und zwar in alle denkbaren Richtungen. Einerseits wird es vom Arbeitgeber gefordert, also dass die Rahmenbedingungen für Silver Workers absolut flexibel sein müssen. Das kann in Hinsicht auf Teilzeitarbeit, aber natürlich auch Arbeitsort, also da gibt es ja verschiedene Dimensionen der Flexibilität, das ist ungeheuer wichtig. Gleichzeitig Entscheidungsfreiheit, auch sehr, sehr wesentlich. Herr Hensler nickt, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja sicherlich für Sie auch in Ihren Tätigkeiten jetzt wichtig, dass Sie da eine Entscheidungsfreiheit haben, was Sie wann, wie, wo machen. Und da ist, glaube ich, noch ein ganz schön weiter Weg zu gehen für die Unternehmen, die Rahmenbedingungen so zu schaffen.
Das heißt, das sind auch Erfahrungen, die Sie mitgenommen haben, dass viele einfach den Mut gar nicht hatten zu arbeiten, die eigentlich arbeiten wollten, aber dann ist doch nicht, weil sie dann in die Selbstständigkeit hätten gehen müssen?
Ich denke, es sind immer unterschiedliche Typen, also unterschiedliche Menschen, die eigene Berufsbiografie haben und für einige ist der Weg kurz in die Selbstständigkeit, weil sie einfach auch schon immer so gearbeitet haben und für andere braucht es, denke ich, auch ein sichtbares Angebot, um dann darauf antworten zu können und das gibt es halt nicht immer. Also momentan habe ich den Eindruck, auch den Eindruck aus den Interviews, dass das Angebot noch nicht offen liegt und dass die Initiative durchaus vom Silverworker selber kommt und dass er den Arbeitgeber dann anspricht und dann findet sich eine Lösung. Und dann findet sich auch eine Lösung, wenn man möchte. Aber die Situation wird sich ändern und wir werden immer mehr auch eine Notwendigkeit verspüren auf der Arbeitnehmerseite und dann braucht es ein Angebot des Unternehmens.
Unterschätzen Sie auch nicht, dass die Leute möglicherweise im Alter von 60 noch völlig neue Dinge anfangen können. Ich will Ihnen ein Beispiel geben.
Ja.
In München ist ein wohlverdienter Mitarbeiter jahrelang bei der Landeszentralbank beschäftigt gewesen. Die sind üblicherweise um 3 Uhr nachmittags fertig mit ihrer Arbeit. Dann hat er angefangen, die Jugend vom Turn- und Sportverein Zarndorf zu trainieren. Sie hätten sehen müssen, wie engagiert er war. Da hat er, 200 € gekriegt als Übungsleitergeld. Der hat eine organisatorische Leistung gehabt, die war unglaublich. Und so etwas möchte ich natürlich auch jemanden im Alter durchaus zumuten, dass er etwas ganz Neues macht.
Das ist ein schönes Schlusswort. Mutig sein, was Neues machen mit Blick auf die Uhr. Wir nähern uns nämlich dem Ende der Sendung. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit hier im Saal, für die Menschen, bedanke mich bei den Zuhörern zu Hause oder im Auto und ich finde, wir hatten eine sehr interessante, eine sehr lockere Runde. Lena Pund, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Werner Eichhorst, Herbert Hensler und Andreas Schwab, herzlichen Dank. Und ich wünsche uns allen noch einen schönen Abend. Dankeschön.
Das war unsere Sendung zur Diskussion. Heute.